Und als allererstes möchte ich natürlich ganz herzlich begrüßen auf der Bühne Markus Beckedahl, Gründer von Netzpolitik, der Republika und vielen anderen fantastischen Dingen in diesem Land. Einen großen Applaus bitte.
Ja, danke. Guten Morgen. Jetzt hört ihr mich noch nicht?
Hallo.
Jetzt? Okay, ich muss erstmal kurz was trinken. So, guten Morgen. Das ist mal wieder der Klassiker in Berlin. Wir hätten 9.30 Uhr draufschreiben sollen, damit jetzt irgendwie mehr Leute da sind. Aber ich habe immer die Karte am Anfang gezogen. Irgendjemand muss anfangen, damit dann später alle hier sitzen. Insofern danke, dass ihr alle gekommen seid. Uns gibt es auch im Stream, läuft unter cbase.org. Vor einem Jahr haben wir die erste Das ist Netzpolitik-Konferenz gemacht. Und vor einem Jahr feierten wir unser 10-jähriges Bestehen. Und vor einem Jahr war gerade eine Zeit, wo Kanzleramtschef Altmaier den Mitgliedern des Geheimdienstuntersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag mit Strafanzeige gedroht hat. Unter anderem wegen unserer Berichterstattung. Ein Jahr später sind zumindest André und ich ehemalige staatlich geprüfte Landesverräter im Anfangsverdacht. Das ist etwas, was wir uns nicht hätten vorstellen können. Unser halber Sommer, beziehungsweise das, was man so als Sommerferien oder Sommerpause in der Politik nennt, bestand aus Ausnahmezustand. Das erinnerte uns so ein bisschen an die Zeit von vor 2 Jahren, wo wir mal Relaunch und so weiter machen wollten und Edward Snowden in der Öffentlichkeit erschien. Die Landesverratsermittlungen sind eingestellt, aber viele Fragen sind noch offen. Wir wissen immer noch nicht, warum hat der Generalbundesanwalt diese eklatante Fehleinschätzung vorgenommen, um mit Landesverrat gegen uns vorzugehen, obwohl nie ein Vorsatz bei uns bestand. Wer hat ihn dabei gedeckt und wer sind eigentlich die politischen Verantwortlichen? Bisher weiß man nur, Verfassungsschutzpräsident Maaßen ist sicherlich einer der Haupttäter, aber Maaßen wird das Ganze nicht ohne Rückendeckung aus der Politik gemacht haben. Wir erwarten immer noch, dass irgendwann restlos aufgeklärt wird. Wer hat Herrn Maaßen dabei unterstützt? Wer hat sich dafür eingesetzt, dass zum 3. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik mit Landesverrat gegen Journalisten vorgegangen wird? Das 1. Mal in der Spiegel-Affäre, das 2. Mal bei Konkret 1983, da war ich noch im Kindergarten und André noch nicht geboren und jetzt zum 3. Mal bei uns oder gegen uns. Aber wir haben auch Glück gehabt. Soweit wir das nachvollziehen konnten, war eigentlich nie geplant, dass wir per förmlicher Zustellung im Sommerloch vom Generalbundesanwalt informiert werden, aufgrund einer möglichen Verjährungsfrist auf Basis des Berliner Pressegesetzes. Wäre das nicht passiert, wäre der eine Gutachter, den der Generalbundesanwalt wahrscheinlich als Gefälligkeitsgutachter beauftragt hätte, nicht in Urlaub gefahren, dann wäre vielleicht irgendwann, oder hätten wir erst davon mitbekommen, wenn Polizei und Staatsschutz bei uns in der Redaktion, bei uns zu Hause aufgetaucht wäre, um unsere Räume zu durchsuchen. Es war ein Angriff auf unsere kritische Arbeit, aber es war vor allen Dingen auch ein Angriff auf unsere Kultur. Wir sagen ganz klar, uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. Selbstverständlich haben wir die üblichen Abwägungsprozesse, die Journalisten bei Informationen haben. Muss diese Information jetzt raus? Muss sie nicht? Bringt sie einen Mehrwert? Aber wir geben gerne die Kontrolle ab und veröffentlichen gerne Dokumente im Original, weil wir glauben, dass es zur Glaubwürdigkeit des Journalismus beiträgt, wenn Lesende sich aus Originalquellen informieren können, unsere Arbeit kritisch hinterfragen können und wenn mehr Augen auf solche Papiere geworfen werden und aus verschiedenen Perspektiven diese Papiere analysiert werden können. Insofern gehen wir davon aus oder hoffen, dass halt dieser erfolglose Angriff auf uns wegen dieser Kultur dazu beiträgt, dass sich diese neue Form von Journalismus weiter durchsetzt. Und die letzten Enthüllungen von Zeit und Zeit Online über die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Ex-Keyscore lassen bei uns Hoffnung aufkommen, dass dieser Gedanke, diese Kultur auch auf ältere Medien rüberkommt und immer mehr Journalisten sich wagen, diese Dokumente nicht nur zu zitieren, sondern auch online zu stellen. Aber die ganzen Landesverratssachen haben noch diverse Sachen gezeigt. Es ist unklar, ob Teile unserer Redaktion bei netzpolitik.org auch unter die Pressefreiheit fallen. André und ich hatten wahrscheinlich nur Glück. Wir besitzen Presseausweise. Jeder kriegt einen Presseausweis, der in der PR ist. Ich bin Mitglied in der Bundespressekonferenz. Wir sind hauptberuflich angestellte Journalisten, aber unsere Redaktion besteht aus mehr. Ein Teil unserer Redaktion betreibt ehrenamtlich Journalismus bei uns. Die haben wahrscheinlich nicht dieselben Rechte, die andere Journalisten haben, die hauptberuflich sind, wie wir sie haben. Und das ist etwas, was abgeändert gehört. Wir brauchen neue Regeln zur Pressefreiheit, wonach jeder, der journalistisch arbeitet, ob hauptberuflich oder ehrenamtlich oder nebenberuflich, ganz klar unter dieselben Pressefreiheitsregeln fällt, unter dieselben Freiheiten genießt, wenn man sich an journalistische Pflichten hält. Und dafür braucht man nicht festangestellt zu sein. Das kann auch ein ehrenamtlicher Blogger, der vor Ort Missstände aufdeckt und sich dafür einsetzt, dass sie ans Licht kommen. Die Ermittlungen gegen unsere Quellen wegen Landesverrats müssen eingestellt werden. Es ist doch offensichtlich, auch vom Justizminister und vom neuen Generalbundesanwalt oder Ersatzgeneralbundesanwalt erklärt worden, wir haben keine Staatsgeheimnisse veröffentlicht und wir gehen auch nicht davon aus, dass unsere Quellen die Bundesrepublik schaden wollten. Also dieser Vorsatz des Landesverrats ist überhaupt gar nicht gegeben. Deswegen sind die Ermittlungen gegen uns eingestellt worden. Aber wir geben uns erst damit zufrieden, wenn die Ermittlungen wegen Landesverrats auch gegen unsere Quellen eingestellt werden. Weil wenn wir keinen Landesverrat begangen haben, dann haben unsere Quellen auch keinen Landesverrat begangen. Und wir wollen immer noch Aufklärungen darüber, ob wir im Rahmen der laufenden Ermittlungen überwacht worden sind. Unsere Anwälte haben jetzt Einblick in unsere Ermittlungsakten bekommen, analysieren das gerade, aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie vollständig sind. Vor allen Dingen, wir werden wahrscheinlich nie erfahren oder sehr schwer erfahren, ob wir vom Verfassungsschutz in den letzten Monaten überwacht worden sind. Und das zeigt, wir haben eigentlich eine Geheimdienstkontrolle, die eher eine Demokratiesimulation ist. Warum kann man eigentlich nicht nachvollziehen, was der Verfassungsschutz macht zur Innenrevision und so weiter, ob der Verfassungsschutz gegen Journalisten vorgeht, ob der Verfassungsschutz Akten geschreddert hat oder nicht. NSU war da so ein Mahnmal. Jetzt sind wir tatsächlich selbst davon betroffen und es zeigt, wir brauchen hier mehr Kontrolle. Und wir brauchen ein Whistleblower-Schutzgesetz. Das hat das Ganze auch gezeigt. Whistleblower werden in Deutschland eigentlich kaum geschützt. Und das ist ein Skandal, weil Whistleblower helfen häufig dabei, Missstände in der Gesellschaft aufzudecken und sie überhaupt erst zu ermöglichen, dass wir darüber reden können. Und beim Thema Whistleblower-Schutzgesetz ist Deutschland leider immer noch ein Entwicklungsland. Und damit sollten wir uns nicht zufrieden geben, wo eigentlich jeder in der Bundesregierung in den letzten Wochen, Monaten mantrahaft wiederholt hat, dass die Pressefreiheit uns am Herzen liegt. Zur Pressefreiheit gehört auch ein Whistleblower-Schutzgesetz, was seinen Namen verdient. Und zur Pressefreiheit gehört auch, dass wir so einen Unsinn wie versteckte Artikel in der Vorratsdatenspeicherung zur Datenhehlerei gar nicht mitmachen. Wir befürchten, dass halt dieser neue Satz, ich glaube 202d, der quasi im Anhang des Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung drinsteht, zukünftig auch solche Sachen wie die Landesverratsnummer bei uns, diese Dokumente, die wir bekommen haben, weiter kriminalisiert und die Aufklärung über solche Themen erschwert. Das ist aber nur das eine Thema, was jetzt so ein bisschen das Ganze überlagert hat. Und wir mussten es jetzt irgendwie in der Konferenz noch abbilden, damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit über Landesverrat sprechen, sondern wir wollen eigentlich darüber sprechen, was alles auch für aktuelle Themen auf der Agenda stehen. Und es wird ein heißer Herbst der Netzpolitik. Die Große Koalition steht eigentlich schon auf der Zielgeraden zum Wahlkampf. Sie hat also quasi nur noch ein Jahr, um Sachen durchzusetzen. Die EU-Kommission spielt sich gerade ein. Also die Zeit des Abwartens ist vorbei. Es kommt die Zeit der Entscheidungen. Und mit heißem Herbst meine ich, dass halt einige der zentralen Fragestellungen der Netzpolitik in diesem Herbst entschieden werden. Und wenn wir uns da nicht einmischen, dann wird das sich alles sehr zum Negativen entwickeln und kontraproduktiv für die Entwicklung einer digitalen Gesellschaft sein. Die Vorratsdatenspeicherung steht vor der Verabschiedung, trotz aller verfassungsrechtlicher Bedenken und ihren Auswirkungen auf unsere Grundrechte. Auf EU-Ebene steht die zweite Lesung zur Netzneutralität an. Es gibt zwar einen Kompromiss des Trilogs. Trilog, das ist Kommission, Parlament und Rat, aber das EU-Parlament könnte in der zweiten Lesung im Herbst auch noch für bessere Regeln abstimmen. Sie könnten noch dafür sorgen, dass wir klare Regeln bekommen und nicht etwas so Ungewisses, was wir derzeit da in diesen Trialogverhandlungen haben. Und die Bundesregierung will die Störerhaftung verschlimmbessern. Wir befürchten, statt mehr offener WLANs bekommen wir weniger offene WLANs. Und Deutschland ist schon ein Entwicklungsland, was offene WLANs betrifft. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Bundestag läuft trotz aller Schikanen der Bundesregierung weiter und bringt notwendiges Licht ins Dunkeln, wie unsere Geheimdienste mit NSA und Co. zusammenarbeiten, kooperieren, in das System eingebunden sind und an dem System der anlasslosen Massenüberwachung teilnehmen. Und die Frage ist immer noch ungeklärt, aber auch nicht irgendwie nicht bestätigt, ob wir es hier tatsächlich mit einem kalkulierten Verfassungsbruch oder mehreren kalkulierten Verfassungsbrüchen zu tun haben, gedeckt von unserer Bundesregierung an diesem System teilzuhaben. Darüber brauchen wir Aufklärung. Und das ist auch dringend notwendig in Zeiten, wo Angela Merkel erklärt, dass die Große Koalition die Herausforderungen mit der NSA hervorragend bewältigt habe. Das mag für Sie und Ihr Handy gelten, wir sehen da aber überhaupt noch nichts bewältigt. Es gibt aber auch ein paar erfreuliche Sachen. Datenschutzfreundliche Geschäftsmodelle sind auf dem Vormarsch. Offenheit ist weiter auf der Gewinnerspur. Viele Sachen, über die wir heute noch reden werden. Auch in den Workshops, die übrigens einen Raum weiter die Treppe hoch stattfinden werden. Gut, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Paar Dankesworte. Wir danken New Thinking für die ganze Organisation und Durchführung der Konferenz. Wir danken unserem Kooperationspartner Wikimedia Deutschland, die auch einen eigenen Track beigesteuert haben. Ich glaube zwischen 12 und 13 Uhr, der Offenheitstrack hier auf der Bühne und noch ein Workshop. Wir danken unseren Sponsoren Domian, Eco, Mozilla, Startmail und Vibrinet für die Unterstützung. Als Sponsoren, nur so war es uns möglich, auch eine Konferenz auf die Beine zu stellen, die für alle offen sein kann und die ganzen Kosten trotzdem trägt. Und wir danken euch alle fürs Vorbeikommen, mit uns hier zu diskutieren und später vielleicht am Abend auch 11 Jahre Netzpolitik.org zu feiern. Vielen Dank und viel Spaß.